Darf ich an dieser Stelle, Arnold, mal kurz unterbrechen? Das ist ja ein Kapitel in sich, das du jetzt geschildert hast. Und ich glaube, ich würde jetzt gerne einmal Reinhard Schulze zu dieser These, zu diesen Theorien hören, was er dazu meint.
Ich denke, Arnold Honegger hat vollkommen recht. Also erstmal einen schönen guten Morgen nach dem Newsletter.
Guten Morgen nochmals.
Ich glaube, Anna Tottinger hat schon recht. Also das Grundproblem, das sich in der Konstellation der ganzen Konflikte in der arabischen Welt heute zeigt, ist sicherlich ein Konflikt im Bereich des sozialen Feldes. Wir können es nicht so sehr verorten als ein Konflikt im Bereich der kulturellen Ordnung, der religiösen Ordnung, sondern die religiöse Ordnung scheint hier so etwas zu sein wie ein Interpretationsraum von sozialen Konflikten, die wir haben. Und ein zweiter, glaube ich, sehr wichtiger Aspekt, den Arnold Schottinger angesprochen hat, war die Frage der Verantwortung der Eliten. Es hat sich tatsächlich in den letzten 20 Jahren deutlich gezeigt, dass die Eliten in der arabischen Welt eine Art von ethischer oder sozialer Verantwortung kaum noch mehr wahrgenommen haben, sondern sich stattdessen sehr viel stärker in ihren eigenen sozialen Räumen eingeigelt haben und dadurch also auch, Herr Oettinger hat es genannt, den Kontakt verloren haben. Im Grunde sind sie nicht mehr in der Lage, die Interessen einer Bevölkerung abzubilden und zu sicherzustellen, die sich sehr, sehr plural organisiert. Das heißt also, der Versuch der Eliten zu sagen, es gibt eigentlich ein Hauptinteresse, dass sie die Eliten vertreten gegenüber einer sehr pluralen Gesellschaft. Und wenn die Eliten nicht in der Lage sind, dieses eine große Interesse durchzusetzen, würden ihre Gesellschaften auseinanderfliegen und auseinanderbrechen. Eine typische Rhetorik, die beispielsweise Bashar al-Assad in Syrien verwendet, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Aspekt, der hier nochmal betrachtet werden soll. Auf die Frage, inwiefern sich das in Gewalt umsetzt, werden wir ja noch besonders zu sprechen kommen.
Arnold Tottinger.
Ja, also es hat da auch eine Entwicklung gegeben. Als die Kolonialisten sich entfernten, kam zuerst mal die große Welle des Nationalismus. Man hatte gekämpft gegen die Kolonialisten und das hat die ganze Gesellschaft noch vereint. Zwar waren diese Eliten da und haben den Ton angegeben, nicht wahr? Die haben die Reden gehalten gegen den Kolonialismus, aber die Bevölkerung folgte noch. Und sogar nach den ersten Staatsstreichen, es kam dann sehr schnell die Armeen an die Macht, gab es noch das Konzept Neokolonialismus. Also wir kämpfen weiter gegen die Kolonialisten, obwohl sie schon weg sind. Das war die Zeit Nasser, wo dieser Neokolonialismus groß geschrieben wurde. Und dazu war auch noch die nationalistische Welle, die die ganze Nation bewegt hat. Deshalb heute die Rückschau auf Nasser, die immer sehr melancholisch ist, also bedauerlich. Man schaut zurück auf die große Zeit, wo wir noch alle zusammen waren und wo es noch irgendwo hinging. Es war noch eine Richtung da. Die hat sich dann verlaufen. Die Eliten haben erkannt, dass der Krieg zu Ende ist, dass der Kampf gegen den Neokolonialismus zu Ende ist und dass man Geld machen muss. Und haben dann das Geld gemacht untereinander und haben sich dadurch getrennt von der Gesellschaft. Auch die Korruption muss man da einbeziehen. Nicht wahr? Wenn Sie eine Elitegesellschaft haben, die in der Lage ist, Geld zu machen, dann verteilt sie das untereinander und sieht, dass mein Kollege auch was bekommt und er sieht dann, dass ich was bekomme und so tut man sich also gegenseitig in die Hand spielen und braucht die Unterschichten gar nicht mehr. Die werden dann immer weiter abgehängt. Das Spiel begann, als der Kampf um die Unabhängigkeit und auch um die wirtschaftliche Unabhängigkeit abflaute, als das zu Ende war. Eben das Ende der Nasser-Zeit, Beginn des Sadat in Ägypten, nicht wahr? Aber auch in Syrien oder im Irak war es spürbar. Es kam der Moment, wo diese Eliten sich begnügten, damit einander in die Hände zu spielen und natürlich immer hinüber zu spielen zu den Quellen des modernen Reichtums, eben nach Europa und so weiter. Eine Frage, die sich stellt, ist, wenn man auf die Vergangenheit schaut, oder jetzt auf die jüngste Vergangenheit schaut, warum ist es gewesen, dass es die Republiken ihre Oberhäupter verloren haben, aber die Königreiche nicht? In jedem Königreich ist es natürlich spezifisch. Der König von Marokko ist Amir al-Mu'minin, nicht wahr, und hat sicher eine religiöse Grundlage, mit der er sich halten konnte. Und der König von Saudi-Arabien ist sehr reich, nicht wahr, und die ganzen Golfleute haben immer wieder Geld nachgeschoben, wenn es wackelte in ihren Ländern. Übrigens jetzt wieder, nicht wahr, also auch Salman hat wieder Geld gegeben, nachdem er eingesetzt wurde. Und solange Geld da ist, wird das auch weiter gemacht werden. Gibt auch Jordanien. Ich weiß nicht, warum der König von Jordanien sich halten konnte. Sicher die Persönlichkeit von Hussein, der sehr beliebt war bei einem Teil seiner Bevölkerung. Aber wohl auch, und das ist etwas, was man allgemein sieht, die Länder, die eine harte Kriegsperiode hinter sich haben, die haben nicht noch einmal gewagt, den Aufstand zu machen, wie die Länder, die eine Zeit lang Frieden gehabt haben. Das ist eine Generationenfrage. Wenn eine Generation selbst noch erlebt hat, was das ist, die Fitna, der innere Zwiespalt, der Bürgerkrieg oder der Beginn des Bürgerkrieges, wie in Algerien, wo es eben in den 90er Jahren passierte, oder wie im Irak, wo eben dann die Außenmächte da ist, aber es war also auch ein Draufschlagen, ein Zerschlagenwerden schon unter Saddam in den 90er Jahren. Oder wie in Libanon, wo ein Bürgerkrieg da war in den 75 bis 91 und die Libanesen heute sagen, also alles andere, aber nie mehr Bürgerkrieg. Und deshalb hat man keine Volksdemonstrationen gehabt im Libanon. Das gebrannte Kind nenne ich das, also die Leute, die gerade etwas hinter sich haben an Bürgerkrieg, die wollen nicht noch einen. Und das ist vielleicht auch in Jordanien der Fall. In Jordanien gibt es eben diese große Flüchtlingsbevölkerung, die als Jordanier zählt, einzige, die palästinensische Flüchtlingsbevölkerung. Es sind auch Leute, die sehen, was man hat, wenn man in Jordanien sitzt. Das ist zwar nicht perfekt, aber man hat doch was. Und deshalb wollen wir nicht zu viel riskieren.
Kann Reinhard Schulze das vielleicht ergänzen oder quasi eine Variation dazu geben? Wir sind ja beim Thema republikanische Regime, die bedeutend weniger Akzeptanz haben als die monarchistischen, und auf der anderen Seite die Erfahrungen, die gemacht worden sind in Ländern, die Bürgerkriege hinter sich haben, wo man schlicht keine Lust mehr hat. Algerien kann man auch dazu erwähnen, die keine Lust mehr haben, auch in ein solches Abenteuer hineinzugehen. Kannst du das von Bern aus vielleicht noch etwas ergänzen oder vertiefen?
Ja, wir haben es ja, also alle, die im Tiflis waren, werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass unsere Diskussionen damals hinausging auf die Frage, wie ist noch die Integration der Bevölkerung in einen Gesamtstaat gewährleistet? Wie kann Gesellschaft als eine Art von positive Identität der Bevölkerung vermittelt werden? Und offensichtlich zeigt sich, dass in den Republiken, die in den 50er und 60er Jahren entstanden sind in der arabischen Welt, die Zustimmung zu einer gesellschaftlichen Ordnung am Schwinden ist. Das betrifft auch die Länder, die heute nicht im Krieg sind, wie Algerien. Dort ist sozusagen die Zustimmungsrate, man hat sie mal versucht zu messen, inzwischen auf 40% gesunken. Und das ist, glaube ich, für eine Gesellschaft kaum noch mehr tragbar. Stellen Sie mal vor, Sie leben in einem Land, wo nur 40% der Bevölkerung sich zustimmend zu der Ordnung verhalten und die anderen 60% sagen, die Ordnung ist mir egal und sie machen gar nichts. Man weiß, man hat es ja auch mal für die Schweiz gemessen, wie hoch die Zustimmungsrate dort ist. Man hat sie etwa auf 80% geschätzt und sagt, 20% der Bevölkerung in der Schweiz, die interessiert im Grunde nicht, wie die gesellschaftliche Ordnung ist. Die nehmen nicht notwendig an ihr teil, aber 80% sagen, das ist gut, man lebt davon, man profitiert davon, der Solidaritätstausch in der Gesellschaft funktioniert, ich brauche diese Gesellschaft. Die Republiken in der arabischen Welt haben offensichtlich ein enormes Legitimationsproblem in den letzten Jahren bekommen, weil sie nicht in der Lage waren, der Bevölkerung eigentlich mitzuteilen und zu begründen, wozu sie es eigentlich gibt, welchen Sinn sie machen. Einen anderen Sinn als irgendwie, dass sich Eliten bilden, die von der Gesellschaft profitieren. Die Monarchien hingegen, die haben offensichtlich gar nicht diesen Anspruch gehabt, so etwas wie eine soziale Integration zu gewährleisten. Sie gehen sehr viel stärker über das symbolische Feld und sagen, ich als König oder als Sultan, als Emir, repräsentiere im Grunde die Gesamtheit der Bevölkerung auf einer symbolischen Ebene. Ich stehe nicht dafür, dass die Gesellschaft funktioniert, sondern ich stehe dafür, dass die Gesellschaft insgesamt einen Sinn hat, die sich dann über die Monarchie darstellt. Und das ist offensichtlich das Erfolgsmodell, das heute in der arabischen Welt existiert, während die Republiken zunehmend zu einem Misserfolgsmodell werden, weil sie auch letztendlich sehr teure Institutionen sind. Sie müssen ja Altersversicherung garantieren, sie müssen Krankenversicherung garantieren und tausend andere Dinge, die, wenn das nicht da ist, verlieren die Republiken einfach ihren Sinn. Und das zeigt sich ganz deutlich in Ländern wie Irak, Syrien, jetzt auch Libyen, ein Land, das ungeheuer reich ist, das noch nicht mehr in der Lage ist, die Grundbedürfnisse der sozialen Ordnung sicherzustellen. Dann fliegen diese Länder tatsächlich auseinander.
Gut, aber Geld spielt auch eine Rolle. Also Hottinger hat es ja erwähnt, ich meine, die Saudis können das Ganze noch aufrechterhalten, solange das Geld aus dem Erdölreichtum sprudelt. Ja? Wie lange das noch geht, wissen wir auch nicht ganz.
Ja. Zweifellos, denn ich glaube, das haben wir ja auch schon immer wieder beobachtet, dieses sogenannte Rentensystem in der arabischen Welt, das eben ein Fluch darstellt, weil letztendlich die Bevölkerung, vor allem die Eliten, damit rechnen können, ja, der Staat wird schon zahlen. Er wird einfach die Dinge, die für die soziale Sicherheit da sind, bezahlen, und in Saudi-Arabien wird das gemacht. Das wird aber immer getauscht mit Loyalität. Das heißt also, wenn jemand Geld vom Staat bekommt, gibt er dafür Loyalität der Herrschaft gegenüber, dann wird man auch Untertan des Königs, wie in Saudi-Arabien das ja immer so formuliert wird. Und das ist natürlich eine missliche Situation, weil in dem Moment, wo Loyalität gegen Geld getauscht wird, ein System entsteht, dass in dem Moment, wo die Leute, die nicht von diesem Geld profitieren, dann auch sie sagen, ja, da brauchen wir auf dem System keine Loyalität gegenüber zu zahlen.
Jetzt habe ich auch noch eine Frage an Herrn Hottinger oder nach Bern. Diese ganze Bewegung der Auflösung, wo die Eliten sich von ihrem Volk abgekoppelt haben, man muss aber auch sehen, dass in Ägypten oder in anderen Staaten ging es dem Volk objektiv gesehen etwas besser als vorher. Die Gesundheitsversorgung war viel besser, die Kindersterblichkeit hat abgenommen, aber die Ungleichheit zwischen der Elite und dem Volk war natürlich auch viel größer. Was ist jetzt, ich meine, es geht den Leuten besser, aber sie fühlen sich nicht mehr von diesem Staat oder von den Monarchien vertreten.
Also in Kairo sieht die Situation ja sehr speziell aus, da kann man das ganz gut erkennen. Natürlich hat es einen aufstrebenden eine Mittelschicht gegeben, die auch vom Konsum profitieren konnte, die sich leisten konnte, den Alltagskonsum auch zu finanzieren und zu bezahlen. Und das sind auch Leute, die heute das System Sisi stützen. Während hingegen es auch eine Mittelschicht gegeben hat, die zunehmend verarmt ist, die kaum noch mehr die Möglichkeit hatte, am Konsum teilzunehmen, in manchen Stadtteilen. In Kairo hat sich das sehr deutlich gezeigt, wo dann die Leute zwar alltäglich mit dem Konsum konfrontiert waren, aber feststellen mussten, dass sie es einfach nicht mehr leisten konnten. Sie können sich dann einen Hamburger in der Woche leisten und das war dann Schluss. Und sie können sich die Schuhe nicht mehr kaufen, die in den Auslagen zu sehen sind. Und all diese Negativerfahrungen, dass es ein Angebot gibt, ein starkes ökonomisches Angebot gibt, an dem sie nicht partizipieren können, das hat sicherlich auch dazu geführt, dass viele Leute in bestimmten Stadtteilen von Kairo gesagt haben, mit dem System haben wir relativ wenig oder gar nichts mehr zu tun. Wir brauchen sozusagen eine eigene Ordnung, die unsere Interessen hier in den einzelnen Stadtteilen repräsentiert.
Darf ich an einen anderen Punkt jetzt wieder ansetzen, den Arno Hottinger vorher erwähnt hat? Du hast erwähnt, also die Leute, sie wandten sich dann, also die Unterschichten, die quasi Marginalisierten, die Ausgeboteten, wenn wir es so sagen wollen, die wandten sich dann der Religion zu und sagten, der Mullah, der Ayatollah, also in Iran, oder respektive der Mullah in den sunnitischen Gebieten, der muss es ja eigentlich wissen. Und so haben ja Bewegungen, auch wie die Moslembruderschaft, haben einen Aufschwung bekommen. Und das kann man sagen, also die Moslembruderschaft hatte ihre gewalttätigen Phasen und sie hatte auch ihre nicht gewalttätigen Phasen. Aber das, was sich die Leute allgemein ja wohl als Frage stellen, ist, wie ist es denn dazu gekommen, dass der Kipppunkt erreicht wurde vom Nicht-Gewalttätigen in die gewalttätige Ideologie, die wir heute in der krassesten Art und Weise beim Dawlat al-Islami, also bei sogenannten Islamischen Staat, erfahren oder bei Al-Qaida. Wo und weswegen ist dieser Kipppunkt denn gekommen?
Also ich würde sagen, es ist im Wesentlichen eine Frage der Macht. Es gibt Leute, die gesehen haben, es besteht da ein Bedürfnis, es besteht da ein Namen, den man verwenden kann. Islam ist ein gutes Wort. Die Leute wissen nicht genau, wie das dann wird mit dem Islamischen Staat, aber das wollen sie alle. Und das kann man verwenden. Und da gibt es nun eine Steigerung der Ruchlosigkeit in der Macht, die man beschreiben kann. Es geht zuerst darum, die ungläubigen Chefs, nicht wahr, Staatschefs zu erledigen. Das war die erste Phase, gerade in Ägypten. Der Zawahiri hat an der noch mitgemacht. Aber später gab es dann eben der entfernte Feind, nicht wahr? Diese Leute da in Amerika, an denen doch alles hängt und dort muss man. Und die dritte Phase ist dann die Gründung des eigenen Staates. Und die kommt erst in der letzten Zeit, in den letzten Jahren, zweifellos sehr stark bedingt dadurch, dass die Geheimdienstleute von Saddam aufgenommen wurden in diese Gruppen. Es war die abgehängten Geheimdienstleute, eine große Schicht von Leuten, die wusste, wie man mit Furcht regiert, wie man einen Staat mit Furcht einrichtet, aber auch wusste, eine Kontabilität geführt werden, da müssen Kontrollen da sein, um diesen Staat beherrschen zu können. Die kam erst in den Jahren nach dem Abzug der Amerikaner oder kurz vor dem Abzug der Amerikaner schon herein und wurde tonangebend auf der Stufe der Praxis. Dafür, es gibt immer noch die Stufe der Theorie, wo der Khalifa da ist, nicht wahr, der eben das schöne islamische Bild reproduziert, aber und der dann auch wirkt. Die Propaganda ist ja ganz auf dieses Islamische eingestellt. Damit kann man Leute anlocken. Aber es ist nun wirklich eine Lockerei geworden. Und die Realität der Macht, zuerst mal des Machterwerbes und dann auch der Machterhaltung durch Furcht, durch Geheimdienstmethoden, genaue Kenntnis der Gesellschaften, das Ausspielen der einen Gruppe gegen die andere Gruppe, diese Sachen kamen erst herein mit dem Geheimdienst von Saddam. Ganz allgemein muss man auf die Geheimdienste hinweisen. Nachdem die nationalistische Phase der Befreiung von den Kolonialmächten vorbei war und es nun Machthaber gab, haben sich diese Machthaber sehr schnell auf die Geheimdienste abgestützt. Und immer stärker. Das war schon bei Nasser das Problem von Nasser, nicht wahr? Dass er über die Geheimdienste regierte. Aber ich erinnere mich auch in Libanon. In Libanon hieß das noch Deuxième Bureau. Es war also direkt übernommen von den Franzosen. Nicht wahr? Und heute heißt es Mukhabarat, aber es ist die gleiche Sache. Und das wurde, je weiter man sich von der Zustimmung des Volkes entfernte, desto mehr die Notwendigkeit, diese Leute einzusetzen. Das wurde gemacht. Und die sind heute die, die auch gelernt haben, sich einen Bart wachsen zu lassen und diese schöne islamische Front nach vorne zu schieben und dahinter nun einen brutalen Staat zu errichten. Ich glaube, das muss man heute erkennen. Wir sind immer noch von diesem Fixierbild Islam, islamischer Staat, nicht wahr? Islamischer Enthusiasmus, islamischer Fanatismus, sind wir eingenommen, das ist ein falsches Fixierbild. Dahinter ist Macht und Machttechniken der Geheimdienste.
Reinhard Schulze?
Ja, also da möchte ich jetzt also ein wenig relativieren und sagen, natürlich in der arabischen Welt gibt es sehr stark auch die Diskussion darum, wo kommt denn dieser ganze islamische Staat her, wo kommt diese ganze Gewaltorgie des islamischen Staates her und man präferiert hier und dort einfach auch Verschwörungstheorien, die es auch leicht machen zu sagen, ja, das hat alles nichts mit uns zu tun und man steckt den Kopf in den Sand und sagt, das ist also alles jenseits unserer eigenen Verantwortung. Das ist natürlich teilweise richtig, weil es auch in Algerien, in dem Krieg in Algerien in den 90er Jahren tatsächlich auch Akteure auf der staatlichen Seite gegeben hat, die schreckliche Massaker angestellt haben. Und das sollte man nicht hinten anstellen. Nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Problem, was sich in dem ganzen Gewaltsystem des Islamischen Staates darstellt, weniger ein politisches Systemproblem, sondern tatsächlich auch ein Problem, das sich auf der ganzen Ebene sozialer Ordnung entfaltet hat. Und erlauben Sie mir hier noch drei kleine Bemerkungen dazu, um sozusagen den Einstieg in diese ganze Debatte ein bisschen besser hinzukriegen. Der Ausgangspunkt unserer Betrachtung sollte vielleicht sein, die Tatsache, dass, was wir schon gesehen haben, dass die Gesellschaft als eine Art von Ordnung, als normative Ordnung zunehmend unter Verdacht gerät in der Bevölkerung vieler arabischer Länder, eben weil sie durch eine missliche Repräsentation der Republik nicht mehr funktioniert. Und das Zwillingspaar von Gesellschaft, also der Zwilling der Gesellschaft ist ja der Begriff Religion. Religion und Gesellschaft halten sich gegenseitig seit etwa 200 Jahren die Waage und organisieren mehr oder weniger das Selbstverständnis der Bevölkerung und integrieren die Bevölkerung in Gesamtsysteme. Und so wie jetzt auch heute der Gesellschaftsbegriff und damit auch die Ordnung der Gesellschaft zunehmend an Sinn verliert in vielen arabischen Staaten, verliert auch ein Begriff Islam, ein Begriff Religion an Sinn, der bislang auch mehr oder weniger garantierte, dass die Leute das Gleiche unter Islam verstanden, mehr oder weniger das Gleiche verstanden, was so in der Öffentlichkeit produziert wurde. Das Auseinanderbrechen des Konsenses darüber, was denn der Islam sei, führt dann automatisch auch zu einer neuen Lesart des Islam, ja fast zu einer neuen Produktion, einer Neubildung des Islam, das sich in sozialen Gefügen darstellt, die nichts mehr mit der Gesellschaft zu tun haben, die jenseits der Gesellschaft stehen, was ich also dann ultrareligiös oder ultraislamisch nenne. Und diese ultrareligiöse, ultraislamische Gewalt, die sich jetzt darstellt, die hat natürlich eine Form von ein Ausmaß erreicht, das sich bislang also kaum jemand hat vorstellen können. Das hängt natürlich wieder auch mit der Tatsache zusammen, dass die Gewalt, die bislang ja dem Staatsmonopol des Staates unterstand, im Kontext des Zusammenbrechens der Gesellschaften auch immer mehr freigesetzt wird, dass sich Leute diese Gewalt aneignen können, kleine Gemeinschaften diese Gewalt sich aneignen können und damit selbst ihre Macht und ihre Interessen durchsetzen können.
Arno Hottinger, bitte.
Ja, ich habe es neu gelernt. Ich glaube schon, dass die Geheimdienste eine sehr große Rolle spielen innerhalb von IS. Die Unterführer unter, wie heißt der, Abu Bakr al-Baghdadi, sind solche Leute sehr weitgehend. Man kennt die Namen jetzt und man weiß ungefähr, wo sie herkommen. Alles Offiziere, höhere Offiziere von Saddam Hussein. Und das ist nicht zufällig, das ist eben das Erfolgsrezept, das da war. Und man sollte das sehen, weil das auch für die Zukunft ein wichtiger Hinweis ist, über wie wird es weitergehen mit diesen Leuten. Ich weiß es nicht, ich will nicht darüber spekulieren im Augenblick, aber ich glaube schon, man darf sie nicht vernachlässigen.
Ja, man darf aber, glaube ich, dabei nicht übersehen, dass es natürlich diese Hintergründe, die Strippenzieher gibt auf der einen Seite, aber zum Beispiel das Phänomen, dass dann europäische Muslime dann als Dschihadis nach Syrien gehen, ist sicherlich nicht mehr erklärbar damit, dass es so etwas gibt wie eine Steuerung durch Geheimdienste und durch andere Institutionen, sondern hier müssen wir schauen, was sind denn das für Motive, die die Leute dazu treiben, darüber zu gehen.
Bestimmt, es gibt also die Attraktivität des Islams, das Wort des Islam, was immer das sein mag. Und die wird auch wieder mit großer Systematik in den Vordergrund gestellt. Die Propaganda ist professionell, sagen die Leute heute, nicht wahr? Das ist gar keine Frage. Aber wer sind die Professionellen dieser Propaganda? Sicher nicht die gleichen Leute, den islamischen Staat, die wirklich dran glauben, sondern Leute, die wissen, wie man das macht, wie man das aufzieht.
Eine Frage noch an Reinhard Schulze, bevor wir die Diskussion öffnen. Ich möchte nämlich jetzt dann, dass alle sich beteiligen können an dieser Diskussion. Die Frage, Reinhard, hast du eine Erklärung dafür, weshalb so viele junge Leute aus dem Westen in diesen Dschihad ziehen?
Also es hängt sicherlich mit der Tatsache zusammen, dass heute so in diesem ultra-islamischen, ultra-religiösen Feld eine Art von Neulesung des Islam gemacht wird, die in bestimmten Milieus Sinn macht. Und diese Neulesung, ich will das nur mal an einem Beispiel versuchen klarzumachen, was da passiert. Nehmen wir da den Koran als Bezugspunkt. Wenn Sie den Koran in die Hand nehmen, so haben Sie den Text auf Arabisch, einem hocharabisch formulierten Text, der, wenn ein frommer Mensch diesen Text liest, er diesen Text lesen kann, ohne aber dabei behaupten zu wollen, dass das, was inhaltlich in dem Koran steht, ihm automatisch spontan zugänglich ist. Sondern es ist ein heiliger Text, es ist das Wort Gottes, das in dem Moment, wo er den Koran rezitiert, in sich wahr wird. Sagen wir, für den frommen Menschen ist der Koran so etwas wie die Präsenz Gottes in einem selbst, also was wir in der katholischen Kirche als Sakrament kennen. Die Wahrnehmung des Korans ist wie ein Sakrament. So wird er gelesen. In dem Moment, wo der Koran übersetzt wird in eine andere Sprache, entsteht das Problem, dass sich dann in der Übersetzung die Leute nicht mit dem Wort Gottes selbst identifizieren, weil sie dann in der Übersetzung des Korans plötzlich den auf Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch oder Urdu oder was auch immer lesen. Sie lesen dann plötzlich den Buchstaben, sozusagen den Inhalt des Textes und haben den Text nicht mehr als eine Art von innerlicher Frömmigkeitsaussage vor Augen. Das erinnert natürlich an 2 Korinther, wann war das, 3,6, wo es heißt, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. In dem Moment trifft das wirklich zu. Der Buchstabe, in dem Moment, wo der Koran zu einem Buchstaben wird, einem lesbaren Text wird, einem Inhalt wird, der dann vor allen Dingen in der deutschen Sprache etwa oder in der französischen Sprache auch von Menschen lesbar wird, die normalerweise überhaupt kein Arabisch können, also die den sakralen Charakter des Korans gar nicht aufgreifen können, dann wird plötzlich wahr, was da drin steht. Und wenn in Sure 290 steht, tötet die Weihgeseller, wo immer ihr sie trefft, also wenn die heiligen Monate vorüber sind, dann tötet die Weihgeseller, wo immer ihr sie trefft, dann liest das einer, der konvertiert ist beispielsweise zum Islam, als einen wortwörtlichen Text, als eine Aufforderung, jetzt muss ich das tun. Wenn ich Muslim bin und den Koran lese, muss ich dieser Aufforderung nachkommen. Ich werde also diesen Kampf führen. Hingegen ist jemand, der in der islamischen Tradition arabisch sozialisiert worden ist oder über das alte Muster der Wahrnehmung des Korans verfügt, gar nicht darauf aus, diesen Text wortwörtlich in sich wahrzunehmen, sondern er nimmt ihn als einen Text der frommen Lektüre wahr, rezitiert den Text in bestimmten Situationen, ohne aber dabei zu verbinden, was denn jetzt als inhaltliche Aussage in dem Koran stattfindet. Das heißt, der Transfer von einem reinen Frömmigkeits-Sakramentstext in einen wörtlich lesbaren Text stellt ein immenses Problem dar, das auch für muslimische Gelehrte, die sozusagen die Deutungshoheit über den Koran haben, zu einer Herausforderung wird. Und wenn der Text plötzlich den Laien als ein offenes Buch zur Verfügung steht, dann entsteht ein Problem, weil dann der einzelne Laie hingehen kann, sich berufen fühlt, zu sagen, ich kann das jetzt, ich habe das im Koran gelesen, ich tue das jetzt. Und wenn man sich so manchen Bildungsstand von einem Dschihadi anschaut, der dann nach Syrien geht, dann wundert man sich, was er sich sozusagen als Islam angebildet hat. Das ist noch nicht mal Islam for Dummies. Das ist wahrscheinlich noch weniger als das.
Wir öffnen die Runde. Wer hat Fragen an Arnold Hottinger, an Reinhard Schulze, zu diesen jetzt bisher aufgebrachten Punkten? Ja, niemand wagt es, anhand solch autoritativer Aussagen.
Diesen Bild der Vorsicht.
Ja? Also, ja. Der Wenz, bitte.
Bitte den Mikrofon anstellen
also,
und ins Mikrofon.
Ja, also, es ist sehr schwierig, wenn man.
Also, so, jetzt.
Ja. Ja, nun, also, die Gefahr, die jetzt von diesen extremen Tendenzen ausgehen, ist natürlich nicht nur auf den Mittleren Osten beschränkt. Ich glaube, also, ich habe jetzt vor einiger Zeit im Fernsehen leider. Ist das Problem, dass diese Sendungen immer nachts kommen, damit die Bevölkerung ja nicht mitkriegt, was eigentlich abgeht. Aber was mich schockiert hat, da habe ich diese IS-Sendung gesehen und also da wurde erwähnt von einem, der sein Gewehr geschwenkt hat, ja, also die Europäer sollen sich ja nicht so sicher wiegen, dass wir nicht auch dahin ausschwärmen. Wir haben jetzt verdeckt 23.000 IS-Leute in Europa, also unter der Decke verstreut. Und das Letzte, was er sagte, auch in der Schweiz. Und da habe ich mir gedacht, also das, was da auf uns zukommt, eigentlich, ist gar nicht so einfach.
Ja, ist gar nicht so einfach, ja. Arnold Lottinger, bitte, zu diesem Thema. Ja, das ist, gewiss ist es nicht einfach, ja.
Nein, aber ja, man darf also nicht wirklich die Propaganda immer als Tatsache nehmen. Wer garantiert Ihnen, dass das stimmt? Natürlich gibt es Leute in der Schweiz sogar, die dem zustimmen. Vielleicht gibt es sogar Leute, die in Kontakt sind. Wirkliche Zellen, bin ich schon eher skeptisch. Und es ist eben, diese gewaltige Propaganda ist da. Und man muss die, gut, man muss sie als Propaganda erkennen. Ich glaube, es gibt dann auch in Europa die Leute, die von der Angst leben. Eine riesige Industrie nun bereits, nicht wahr, von den Kämpfern gegen den Terrorismus, die nun wirklich auch ein Interesse daran haben, dass die Angst umgeht. Und so furchtbar gefährlich ist es nicht.
Einer zu sehen?
Ja, das war dann natürlich numerisch nicht besonders gefährlich, weil die Zahl derjenigen, die sich tatsächlich einer solchen islamischen Staatsvorstellung anschließen, auch in der Schweiz nicht gerade besonders groß ist. Und nehmen wir mal an, das ist ein Dutzend, vielleicht zwei Dutzend Leute. Nichtsdestotrotz, einer Bevölkerung, die 8 Millionen Menschen hat, stehen 24 gegenüber, die als Gefahr wahrgenommen werden. Aber eben diese 24 Leute sind in der Lage, Aktionen zu tun, die 8 Millionen in Schrecken und Angst versetzen. Und das trifft ja jetzt schon auf Syrien zu. Wie viele Leute gibt es vom Islamischen Staat in Syrien, Irak? Also sagen wir mal, loyale Parteigänger, in Anführungsstriche Parteigänger, schätze ich mal auf 40.000 Maximum. 40.000. Was machen sie? Sie kontrollieren 9 Millionen Menschen. Sie sind in der Lage, in einer Region zu kontrollieren mit 9 Millionen Menschen, die sich offensichtlich dadurch irgendwie in einer Situation sehen, wo sie sich nicht gegen wehren können. Das heißt, 9 Millionen können sich nicht gegen 40.000 wehren. So können auch 24 Leute in der Schweiz oder 400 Leute in Frankreich oder 300 in Belgien durchaus eine Gefahr für das Verständnis, Selbstverständnis auch einer sozialen Ordnung darstellen, indem sie für sich selbst Aktionen durchführen, die das gesamte System, das Sicherheitssystem einer Gesellschaft in Frage stellen. Also die Macht der Kleinheit sollte man hier nicht unterschätzen, die sich da entwickeln kann. Die Frage, die sich dann nur stellt, ist auch, welche präventiven, welche proaktiven Maßnahmen sind in bestimmten Regionen, Ländern möglich, um einer solchen Gefahr entgegenzuwirken.
Weitere Fragen bitte, Jost Wirz.
Ich habe eine Frage zum arabischen Frühling. Waren es nicht die Studenten oder Intellektuelle, die auf die Plätze gingen in Ägypten oder in Tunesien und nicht die Unterschicht, die aufgestanden ist?
Die Unterschicht ging mit. Es gibt natürlich dann immer Motivierer, nicht wahr, Anführer. Und das waren wahrscheinlich Intellektuelle, auch andere. Aber es waren, also die Unterschicht kam, es waren Hunderttausende, die auf den Platz kamen. Und es waren nicht nur Intellektuelle. Sie gingen mit. Und warum gingen sie mit? Weil sie, das haben sie immer wieder gesagt, ihre Würde zurückgewinnen wollten. Und was sie damit meinte, war meiner Ansicht nach eben einen Staat, in dem sie auch zählen. Zu dem vorigen noch, mit der Angst, nicht wahr? Voraussetzung für das, was in Syrien geschieht, war eben der Zusammenbruch des Staates. Und wenn der Staat nicht zusammenbricht, können die 4.000 nicht die 9 Millionen dominieren. Aber mit dem Zusammenbruch des Staates und dann einem wiederum einer Taktik, die nachweisbar ist und die Geheimdiensttaktik ist, nicht wahr? Zuerst informieren, sich selbst informieren durch Informanten, dann die eine Gruppe gegen die andere Gruppe ausspielen und zum Schluss das Territorium beherrschen. Mit dieser Technik kommen sie durch, wenn schon Chaos da ist, wenn schon keine Staatsmacht mehr da ist. was eben in Syrien der Fall war und was dann auch im Irak einigermaßen, ich meine, im Irak sind es die Ressentiments gewesen, die der Sunniten gegen die Schiiten, die diese Öffnung gegeben haben. Aber auch dort ist ein außerordentlicher Zustand, eben kein funktionierender Staat, als Voraussetzung, dass die Minderheit, die machtbewusste Minderheit, sich durchsetzen kann.
An diesem Punkt waren wir ja bei der Diskussion in Tiflis, also jetzt vor einem Jahr. Nicht? Es stellte sich die Frage, stellt sich wohl auch immer wieder, was ist Ursache und was ist Wirkung, was ist das, wo ist das Huhn, wo ist das Ei? Also so wie ich Tiflis in Erinnerung habe von Ihnen beiden, also von Arnold Höttinger und von Reinhard Schulze, war es ja so, dass gesagt wurde, die Staaten schon bevor der arabische Frühling, die Arabellion, ich nenne dieses Wort ganz gern, begann, schon damals war die Loyalität der Menschen gegenüber diesen Staaten am Sinken oder war schon zerstört, weil, das hat mir sehr eingeleuchtet, die Staaten liefern nichts. Der Staat hat sich nur noch als Unterdrücker, als Steuereintreiber, als Zensor, was weiß ich was, zur Kenntnis gebracht. Und wenn er soziale Leistungen liefern sollte, war er nicht da. Wieder Beispiel Kairo, als wenn das Erdbeben war vor vielen Jahren in Kairo, da waren die Muslimbrüder waren da mit ihren Ambulanzen. Die halfen, der Staat war nicht präsent. Also der Zerfall des Staates respektive die mangelnde oder sinkende oder verschwindende Loyalität, die war ja schon vor dem Punkt, den Just Wirz angesprochen hat, also vor dem sogenannten arabischen Frühling und war wahrscheinlich auch einer der auslösenden Momente.
Ja, aber es war noch nicht das Chaos. Ich war im Sinne von, wie Sie jetzt haben. Und nur wenn das Chaos kommt, kann man es wirklich ausnutzen für eine neue territoriale Macht. In Ägypten ist es ja schief gegangen. Ich war, in Ägypten kam dann die alte Macht zurück, aber in Syrien gab es unregierte Stellen mit kleinen Gruppen, die gegeneinander standen, die man gegeneinander aufhetzen konnte. Und das war also in Raqqa, war das die Technik, nicht wahr? Und die dann dazu dienten, eine neue Entität zu schaffen. Die alte Generation, die Generation von Zawahiri, nicht wahr? Die ersten islamistischen Unruhen in Ägypten ausgelöst hat, die ist gescheitert am Staat. Zum Schluss waren sie nicht mehr da und der Staat und auch die Unterschichten in Ägypten haben in einem gewissen Moment gesagt, das geht zu weit und wir machen da nicht mehr mit. Und dann war es zu Ende mit dem ersten Schub des Islamismus. Und das ist eben also, wenn man, der Staat muss schon wirklich zusammenbrechen, damit die Sache gefährlich wird.
Reinhard Schulze?
Ja, und die Frage ist, was da eher da ist, die Henne oder das Ei, was trägt zum Zusammenbruch von Staaten bei? Und wenn wir uns die Erfolgsgeschichten von Staaten anschauen und sagen, wo das nicht passiert ist, dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass es offensichtlich dann eine erfolgreiche Staatsorganisation gibt, wenn sie nicht in alten Formen der alten nationalstaatlichen Republiken organisiert ist, mit Ausnahme vielleicht des Libanon. Und vielleicht hoffentlich auch Tunesiens, wenn sich das als positive Entwicklung darstellt. In jedem Fall hängt immer die Frage damit zusammen, ist auch das, was der Staat tut, macht, moralisch als gut erachtet wird. Wir würden ja beispielsweise hier in der Schweiz sagen, dass die Ausübung von Gewalt durch den Staat moralisch gut ist. Wenn die Polizei eine Aktion macht, werden wir sie als moralisch gut interpretieren. In der arabischen Welt ist eben die Gewalt selbst, also die physische Anwendung von Gewalt selbst, moralisch nicht rechtfertigt. Das heißt, es wird identifiziert als eine Zwangsmaßnahme des Staates. Da hat die Polizei wieder das gemacht, da bin ich gefoltert worden, da bin ich verhaftet worden. Da herrscht Willkür, da herrscht eine Willkürgewalt, die nicht von der zivilen Gesellschaft kontrolliert wird. Dieses führt natürlich dazu, dass dann die Frage auch entsteht in dem Moment, wo die Zustimmung zu einer gesellschaftlichen Ordnung zu Staaten schwindet, wie dann die Gewalt neu interpretiert wird und neu gefasst wird. Und das beginnt dann Fuß zu fassen mit der Vorstellung, ja, wir werden moralisch Gewalt neu bewerten. Wir bewerten sie islamisch beispielsweise und schreiben dann Traktate über die Frage der rechtmäßigen Anwendung von Gewalt gegen die Ungläubigen. Dann bekommt Gewalt plötzlich ein moralischen Sinn, und dieser moralische Sinn wird dann in solchen Kreisen, dann in solchen ultrareligiösen Kreisen dann so praktiziert, dass es nachher auch dann zu einer Handlungsweise kommt, die wir als absolut absurd ansehen würden. Das heißt, wie Develeit das jetzt im Spiegel beschrieben hat, sozusagen die lachende Form von Gewalt. Das heißt, dass wenn jemand da lachend dasteht, an dem Kopf, den er abgeschlagen hat, dabei in der Hand hält, also all solche Dinge. Das heißt, eine Form von Gewalt entsteht, die eigentlich jenseits unserer eigenen Alltagserfahrung steht. Das hängt natürlich gerade damit in der arabischen Welt damit zusammen, dass dort Gewalt eigentlich nie als eine Art von positive, dem Staat legitim zugeordnete Form von Handeln interpretiert wurde.
Aber was wir ja wohl nicht begreifen können, ich persönlich auch nicht, dass es dann in diesen Regionen, die beherrscht werden, jetzt beispielsweise vom sogenannten Islamischen Staat, vom Daulat al-Islami, dass sich da nicht eine Volksbewegung gegen diese, sind ja kleine Gruppierungen von Herrschaften entwickelt, das leuchtet mir letzten Endes eben doch nicht ein. Oder sind die Geheimdienste, sind die Apparate derart hochentwickelt, dass es nicht möglich ist zurzeit, Arnold Rottinger?
Bestimmt. Also das ist bestimmt nicht möglich, sonst würde es passieren. Und man hat gesehen, die Hinrichtungen von Stämmen, die sich gestemmt haben gegen, nicht wahr? Massenhinrichtungen. Ich glaube wirklich, dass die Machttechniken viel raffinierter sind, als wir das sehen. Weil diese große schöne Fassade da ist mit dem Islam, nicht wahr? Aber was dahinter getan wird, ist etwas anderes. Es wird eben eine Gruppe gegen die andere ausgespielt. Es wird von den, wenn irgendwelche Spaltungen, es gibt immer Spaltungen in der Gesellschaft, da sind, werden die vertieft und ausgenutzt. Du hast einen Feind, ich bin dein Freund, nicht wahr? Und jetzt machen wir mal was zusammen. Und dann kann man umspringen, man kann dann auch, es wird also, manchmal arbeiten die ISIS mit geheim, mit Saddam, mit Assad zusammen, mit seinen Geheimdiensten. Und dann lassen sie es wieder. Und zwar im Moment, wo sie die großen Waffen bekamen von Amerika, in Mosul erbeuteten, haben sie plötzlich gegen Assad gespielt. Aber zuerst spielten sie mit Assad. Und solche Dinge, solche Spiele werden gemacht und dienen dazu, dass eben relativ kleine Gruppen mit großer Gewalt eine genügend Angst und genügend Macht entfalten, dass die Leute es nicht mehr wagen. Wie lange das geht, ist eine andere Frage. Nicht wahr? Auch in Ägypten, es kommt dann mal die Reife der Rebellion, aber das kann sehr lange gehen und es hängt von vielen Dingen ab, auch vom Geld, von den Fähigkeiten der Leute, nicht wahr? Wie viele von diesen raffinierten Machttechnikern umkommen und wie viele überleben, wie sie ihr Wissen weitergeben. Man weiß zum Beispiel, dass alle Posten doppelt besetzt sind bei IS. Also es gibt immer einen Chef und einen stellvertretenden Chef in allen Posten. Und das sind alles Leute, die sich auskennen in Machtausübung. Und wenn einer stirbt, hat man einen anderen.
Wir haben Fragen. Rolf Soaro, bitte. Und bitte.
Ist es jetzt ausgerechnet in Syrien zur Situation gekommen, wo wir sind? Was sind die Unterlassungssünden gewesen und was sind die aktiven Sünden gewesen, die Syrien dorthin gebracht haben, wo sie sind? Und welche Akteure tragen welche besonderen Verantwortungen in Syrien?
Das ist die Frage, wurde ohne Mikrofon gestellt. Habt ihr verstanden? Ist auch in Bern verstanden worden. Warum ausgerechnet Syrien? Welches sind die Akteure in diesem Konflikt in Syrien? Vielleicht Reinhard Schulze zunächst und dann Arnold Rottinger.
Also wenn sich die Frage bezieht auf den Islamischen Staat, dann fällt eine Sache auf. Wo hat der Islamische Staat heute seine Macht? Es ist vor allen Dingen dann das Gebiet des Euphrates, das ist Raqqa, das sind also syrische Gebiete, die in den 70er, 80er Jahren in eine Art von Binnenkolonisierungsprozess in Syrien geraten sind. Mit dem Bau des Tabqa-Dammes, des großen Euphrat-Dammes dort, sind Millionen von Menschen umgesiedelt worden und in diesen Regionen neu angesiedelt worden, mit den landwirtschaftlichen Gebieten, die dort geschaffen werden sollten, wo also eine Art von neuer sozialer Struktur aufgebaut worden ist, die mit den alten, überkommenen Traditionen nichts mehr zu tun haben. Das ist einfach erstmal eine Tatsache, dass es diesen Zusammenhang vielleicht gibt. Das heißt also, der Islamische Staat hat dort wohl Erfolg, wo die soziale Ordnung selbst am schwächsten ist, wo sich der Staat offensichtlich nicht mehr richtig durchsetzen konnte, wo es aber auch keine wirklich guten alternativen sozialen Formen der Organisation gibt. Das trifft auch auf die Stämme zu, die oft als Alternative zur Gesellschaft ja beschrieben werden. Die Stämme sind jetzt nicht solche geschlossenen sozialen Einrichtungen, die man sich jetzt vorstellen könnte, dass man sie bewachen könnte, um gegen den Islamischen Staat sie zu führen. Das heißt also, hier haben wir sicherlich mit einem sehr, sehr speziellen sozialen Feld zu tun, das auch sich auf der irakischen Seite abbildet und vielleicht dort eine Art von Machtgefüge für den Islamischen Staat darstellt, das genau dem Islamischen Staat auch einen Sinn ergibt.
Aber wenn ich die Frage von Rolf Ferrand richtig verstanden habe, ist ja nicht nur die Frage nach dem Aufstieg des sogenannten Islamischen Staates, sondern überhaupt die Gründe des Zerfalls. Warum ausgerechnet Syrien in dieser Extremsituation?
Ja, es ist jede Situation ist spezifisch. Ich glaube, Jemen ist nicht in einer weniger extremen Situation. In Jemen werden noch mehr Leute verhungern als in Syrien. Aber in Syrien hat es eben eine spezifische Situation gegeben, durch die Kontrolle des Staates, vor allem die Kontrolle der Armee und die Kontrolle der Geheimdienste durch die Alawiten. Das hat Papa Assad geschafft und Papa Assad konnte das handhaben. Er hatte genügend Persönlichkeit, persönliches Gewicht, um diese verschiedenen Alawiten Machthaber unter Machthaber gegeneinander auszuspielen und alle in der Hand zu behalten. Sohn Assad, meiner Ansicht nach, konnte das nicht, sondern so wie ich es sehe, ist er ein Spielzeug dieser Interessen geworden, dieser Gruppierungen. Aber in ganz Syrien weiß man, es sind die Alawiten. Die haben die Machtapparate in der Hand und es gibt dann gut Ausnahmen, es gibt einige Händler und Geschäftsleute, Sunniten, die mit dem Regime zusammengespielt haben. Aber im Wesentlichen ist diese Konstellation gewesen, man nimmt eine Minderheit und man gründet seine Macht auf ihr, dann ist diese Minderheit darauf angewiesen, leal zu bleiben, denn sonst wird ihr der Kopf abgeschnitten. Weil wenn sie stürzt, wenn das Regime stürzt, dann stürzen auch die Alawiten und das wissen sie sehr genau. Und deshalb sind sie darauf angewiesen, dem Regime zu dienen. Das gibt es in dieser Form eigentlich nirgends. Im Irak haben sie etwas Vergleichbares mit den Sunniten und den Schiiten, wo die auch gegeneinander ausgespielt und aufgehetzt wurden und wo nun jeder darauf angewiesen ist, auf seiner Seite zu bleiben und auf seiner Seite zu kämpfen, weil er Angst hat vor der anderen Seite. Aber das ist schon, also es war etwas ganz spezifisch Syrisches, diese Alawiten schon, dass sie da sind. Nicht wahr? Und Syrien ist immer eine solche Nischengesellschaft gewesen. Es ist Wüste, Berge, Wasser und wo das Wasser ist, verschiedene Siedlungen und diese Siedlungen dann sehr oft konfessional umrissen, konfessional bestimmt. Nicht wahr? Also entweder eben Alawiten oder Drusen oder Christen verschiedener Art oder Sunniten, also die größte. Und diese Nischengesellschaft hat Assad erlaubt, der Gruppen zu nehmen, die zu privilegieren und damit eine Macht zu schaffen, die ganz auf ihr beruht. Man sieht es an der Armee. Die syrische Armee ist nun in der Schwierigkeit, dass sie nicht genug Leute hat. Sie hat immer noch gute Waffen und loyale Offiziere und es fällt die loyal sind, die können gar nicht anders als loyal sein, nicht wahr? Die müssen beim Regime bleiben, sonst geht es ihnen schlecht. Und sie sind aber nicht genug. Und sie können nicht das ganze Land Syrien dominieren. Man sieht es also sehr deutlich. Sie versuchen jetzt alle möglichen Hilfskräfte einzustellen. Aber mit den Hilfskräften, wenn sie zu stark werden, unterminiert man seine eigene Position. Also wenn Hisbollah zu stark wird in Libyen, dann sind plötzlich die Alawiten nicht mehr so wichtig. Und wenn man Hilfsgruppen, man hat jetzt so eine Volksarmee, die man neben die Armee stellt. Wenn die zu groß wird, dann kann es auch wieder wackeln. Dann wird das System, das eben auf der einen Macht der Alawiten, auf der Privilegierung, machtmäßigen Privilegierung der Alawiten beruht, wird dann auch unterminiert. Und so ist also eine Gratwanderung da. Es gibt zu wenig Leute für das ganze Land, um das ganze Land zu dominieren. Und das spielt nun wieder herein in die Islamistengruppen. Die Islamistengruppen können dann immer dort Leute um sich sammeln, wo eben der Arm der Regierung, der bewaffnete Arm der Regierung, nicht ausreicht, um die Region zu beherrschen, gerade in dieser ausliegenden Region. Also es ist schon sehr spezifisch, das Syrische. Ich könnte Ihnen von Jemen reden, ich weiß etwas anders, aber auch da ist es sehr spezifisch, warum es zerfällt. Und das sind die beiden, ja, dann gibt es noch Libyen, wo noch einmal spezifische Gegebenheiten sind, nicht wahr, die nun zum Zerfall des Staates geführt haben.
Ich denke, Jemen werden wir besonders behandeln. Das ist ein so hochinteressantes und derart komplexes Thema, dass wir es vielleicht zunächst einmal aussondern, würde ich hier vorschlagen. Peter Baschi hat eine Frage. Bitte Mikrofon einstellen, sonst wird es nicht verständlich.
Ja, hallo Herr Schulze, schön, dass Sie auch bei uns sind. Ich möchte gerne noch einmal zurückkommen auf etwas, was Sie vor einiger Zeit gesagt haben. Sie machten für mich sehr interessante Ausführungen über die sakramentale Leseart des Korans im Kontrast zu, sagen wir mal, der säkularen Leseart. Und ich kann nur ganz persönlich von meinem Umfeld aus denken und reden. Ich habe eine Reihe durchaus sehr gebildeter Freunde, mit denen dann die Diskussion oft sehr schwierig wird, weil die eigentlich den Koran eben säkular lesen und mir sagen, ja, aber Peter, und siehst du denn nicht, und es steht ja ganz klar geschrieben, und so weiter. Und wie Sie sprachen, habe ich mir dann überlegt, ist eigentlich ein unglaubliches Paradoxon, diese islamistischen Fanatiker, wenn ich sie richtig verstehe, die haben die gleiche, vielleicht in Anführungszeichen falsche Leseart des Korans, wie die meisten Westler, auch wenn sie durchaus gebildet sind. Und das führt ja dann in aller Konsequenz, wenn wir noch zu Ihnen persönlich kommen, dazu, dass Sie auch in der Presse angefeindet werden, als Schönredner dieser gesellschaftlichen Entwicklungen. Würde mich sehr interessieren zu hören, was Sie dazu sagen.
Ja, das ist sehr, nochmal, ein ganz wichtiger Punkt, weil Sie auf etwas verweisen, was auch diese ultrareligiösen Leute stark macht. Wenn Sie eine Lesart des Korans produzieren, in denen Sie sagen, ich, im Koran steht das, und dann nehmen Sie ein wörtliches Zitat, das Sie als Handlungsaufforderung interpretieren, dann entsprechen Sie auch der öffentlichen Erwartung derjenigen, die sich nicht positiv mit dem Islam identifizieren, meinetwegen islamkritischer Stellen. Es geht nur noch um die Bewertung, nur noch um die Frage, ist das gut so oder schlecht, so was jetzt da drin steht? Aber sie sind beide einig darüber, was da drin steht. Man findet im Koran fünf Stellen, wo eindeutig eine Tötungsaufforderung an Ungläubige oder an Beigeseller oder wie immer es heißt, drin steht. Die sind eindeutig da, diese Stellen. Jetzt können sich natürlich Menschen, auch Muslime, darauf berufen, sagen, ich töte deshalb, weil Gott mir befohlen hat, zu töten. Dann kommt der Kritiker an und sagt, ich habe im Koran gelesen, dass die Muslime aufgefordert werden, die Ungläubigen zu töten. Dann entsprechen die beiden sich und sie stehen sich zwar in ihrer Meinung völlig konträr gegenüber, aber sie sind der gleichen Meinung über den Text. Sie nehmen den Text gleich wahr. Und das stärkt natürlich das Gefüge in dem Moment, wo der Kritiker genau dasselbe sagt, anders bewertet, wie das, was der Kritisierte sagte. Außen vor stehen jetzt die Leute, die einen völlig anderen Gebrauchszusammenhang mit dem Koran aufweisen, die davon ausgehen, der Koran ist nicht etwas, was als Lesetext drin steht. Ist also kein Text, wo ich mal nachschlage, was steht denn im Koran, und ich komme nicht weiter, deshalb muss ich mal gucken, was im Koran drin steht, sondern den Koran nehmen wie, und jetzt in wirklich einem sehr katholischen Sinne, als ein Sakrament, das in dem Moment, wo der Text gesprochen wird, die Präsenz Gottes in einem selbst zum Ausdruck bringt. So, das ist etwas völlig anderes, eine völlig andere Wahrnehmung des Korantextes, weil es dann nicht darum geht, dann den Korantext als eine Art von Aufforderungstext an ein Selbst zu interpretieren, sondern ihn einfach nur nehmen, in dem Moment, wo ich ihn ausspreche, spreche ich tatsächlich das göttliche Wort in mir aus, dann ist das Göttliche in mir unabhängig von dem, was inhaltlich dieser Text selbst sagt. Das verständlich zu machen, ist aber ungeheuer schwer, weil es letztendlich eine positive Zustimmung zu oder eine Erfahrung dieser Frömmigkeitshaltung verlangt, die aber offensichtlich auch in der Öffentlichkeit auch etwas schwer noch zu kommunizieren ist. Das heißt also, diejenigen, die eine Art von literalistischer Buchstabenlesart des Korans machen, sei es auf der kritischen Ebene, sei es auf der zustimmenden Ebene, die haben so etwas wie einen gemeinsamen Diskurs entwickelt und die stärken sich gegenseitig. Und das erlaubt es dann auch solchen ultrareligiösen Verbänden immer darauf zu verweisen, ja, aber bestimmte Kritiker, beispielsweise in bestimmten politischen Parteien, sind jetzt der Meinung, sind im Grunde über die Sache einig, bewerten sie nur anders. Und wenn dann noch hinzukommt, dass bestimmte Politiker meinen, sie könnten jetzt ebenfalls, sie können sagen, dass im Koran das und das drinsteht und sie können deshalb auch sagen, dass der Koran schlecht sei oder mies sei oder eine Gefahr darstelle, das ist natürlich etwas, was dann einem Menschen, der so eine reine Frömmigkeitshaltung dem Text gegenüber hat, völlig unverständlich ist. Der steht dann kopfschüttelnd davor und sagt, offensichtlich verstehen wir uns nicht mehr. Und das finde ich immer sehr bedauerlich, weil eigentlich das Verständnis doch gar nicht so schwierig ist zu erzielen.
Arnold Oettinger, bitte.
Es gibt natürlich auch eine Koranauslegung, also in der Tradition selbst.
Das natürlich, nur du.
Und man will auch verstehen. Ich glaube, sicher gibt es also die rituale Bedeutung, aber in der arabischen Kultur selbst gibt es auch die Leute, die das verstehen wollen. Nur die Auslegung ist raffiniert. Man nimmt nicht nur eine Stelle, sondern man sagt, man muss sich auf das ganze Buch konzentrieren. Und es gibt eben Widersprüche im Koran und die muss man ebenfalls zur Kenntnis nehmen und die Relativität der einzelnen Aussagen festlegen. Welche ist permanent gültig, welche ist zeitmäßig und so weiter. Es gibt also auch diese Anstrengung, das rational zu verstehen, das muss man auch erwähnen. Für uns muss man vielleicht immer wieder erklären, dass es auch eine rituale Bedeutung gibt, eine rituelle Bedeutung gibt es des Koran. Aber es gibt also auch in der Tradition die rationale Durchdringung, soweit das geht. Ich war der Versuch der rationalen Durchdringung dieser heiligen Schrift.
Aber nur damit wir uns da verstehen, zwei Dinge sollten damit betrachtet werden. Natürlich gibt es eine Art von Koranlesung, eine Auslegung des Textes selbst. Dafür gilt normalerweise eine Ausbildungszeit von 20 bis 30 Jahren, bis dann man einigermaßen autoritativ etwas über den Koran sagen darf, inhaltlich. Also es gibt keine Internet-Selbstschulung, mal was zu lesen, was im Koran drin steht und dann weiß ich, was drin steht, sondern in der Tradition bedurft es einer langen, langen Ausbildungszeit. Hinzu kommt, dass man immer betrachten muss, dass die alte Koranauslegung immer einen Zweck hatte. Also sie trat nur dann ein, wenn es irgendwo einen Sinnzusammenhang gab. Beispielsweise festzustellen, was denn ein gutes Arabisch sei. Dann wurde auf den Koran verwiesen, der Koran bietet ein gutes Arabisch. Also wollen wir schauen, wie interpretiert der Koran ein bestimmtes Wort, eine bestimmte grammatische Struktur oder eine entsprechende Aussage. Oder es wird dann gefragt, wie es beispielsweise zu rechtfertigen, dass man nicht betrunken zum Gebet gehen darf. Dann wird im Koran nachgeschaut und gesagt, man solle nicht betrunken zum Gebet gehen. Also wird dann daraus so etwas wie eine Norm abgeleitet, die eine moralische Norm, eine ethische Norm, die garantieren soll, dass man nicht betrunken einen Gottesdienst besucht. Und solche Dinge sind sicherlich immer wieder in der Koranexegese wichtig und daraus entstehen und geschlossene, sehr komplexe Texte, sehr dicke und umfangreiche Texte, die aber letztendlich keine Laienkultur darstellen, sondern eine hochkomplexe Form von Wissenskultur erstellt, die für manchen, der sich heute, sagen wir mal, aus einer Laienperspektive mit der Koranexegese befasst, äußerst schwierig sind.
Ist das, Peter Baschi, einigermaßen jetzt verständlich? meine, ich kann den nur, ich kann ja Arabisch ganz gut, ich kann den Koran ohne weiteres lesen, aber verstehen kann ich ihn trotzdem nicht. Ich muss es einfach so eingestehen. Und dann sagt ja Reinhard Schulze, da können wir 20 oder 30 Jahre lang können wir studieren. Und deswegen sind ja auch die Korangelehrten oder die Leute im Al-Azhar oder in der schiitischen Region von mir aus in Qom, die sind ein Leben lang sind sie damit beschäftigt, einzuordnen, wie sind gewisse Dinge auch zu verstehen. Also es hilft mir nichts im Grunde genommen, dass ich Arabisch kann. Ich kann den Koran sogar leichter lesen als eine Zeitung, weil er es vokalisiert. Also ich mache weniger Fehler, wenn ich den Koran lese, als wenn ich eine Zeitung lese. Aber den Zusammenhang verstehen kann ich deswegen trotzdem nicht. Würde ich mir nie anmaßen. Und da kommen, es kommen auch
Fragen. Nur ein Beispiel.
Ja, bitte.
Dabei nur ein Beispiel dafür. Es gibt ja die berühmte Einleitungsformel im Namen Gottes, des Allbarmherzigen, des Barmherzigen, des Allerbarmers, Bismillah Rahman Rahim. Das war bis ins 18. Jahrhundert hinein der Gegenstand sozusagen der Dissertation. Wenn man irgendwie sich professionalisieren wollte in Richtung auf Korangelehrsamkeit, dann musste man zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Traktat schreiben über nur diese Formel. Wie ist diese Formel zu verstehen? Wie muss man sie ausdrücken? Was sind die grammatischen Strukturen? Nur eines sehr kurzen Satzes. Und man schrieb da 30, 40, 50, 100-seitige Traktate, in denen also versucht wurde zu erklären, wie wir denn diesen Begriff verstehen und deuten sollen. Das deutet darauf hin, dass offensichtlich eine Gelehrsamkeit sich auch immer wieder sicher sein musste, dass sie irgendwie verantwortungsvoll in der Tradition mit diesem sehr, sehr schwierigen Text umging. Und das ist keinesfalls Gegenstand einer Lesart sein dürfe, sich irgendwie den Koran einfach mal anzueignen und dann entsprechend den Koran sozusagen als Lesebuch abends auf den Tisch zu legen und mal nachzugucken, was denn da drin steht.
Gut, jetzt schlage ich vor, soll ich noch schnell Antwort geben? Aber nur ganz kurz, wir wollen nämlich noch eine Abrundung quasi der Thematik hinkriegen bis um 22:45.
Bitte, aber ja. Also, ja, du hast mir eine klare Frage gestellt und ich bin ganz ehrlich, ich fand das intuitiv hochinteressant, was Herr Schulze uns gesagt hat. Und ich glaube zu ahnen, wie das zu verstehen ist. Aber wenn ich jetzt ganz speziell an meinen Freund denke, der mich kürzlich auf einer Reise gefordert hat und mich wirklich in die Ecke gestellt hat, also am Schluss habe ich ihm einfach gesagt, versuch doch mal zu hören, was der Herr Schulze dazu sagt. Ich war überfordert.
Gut, da kann ich dir nur quasi als Moderator dazu geben, dann sprich doch diesen Freund mal an und sag, hast du den mal genau gelesen, was im Alten Testament alles steht, auch an Gewalt aufrufen, ja, an Eroberungswünschen, an Eroberungsfantasien, die da herrschen. Naja, wenn man dann die religiösen Schriften miteinander vergleicht, ich bin ja kein Religionswissenschaftler, wenn man es aber tut, auch als Laie nur schon, dann muss man sagen, dann müsste man das mit den anderen Schriften ja wohl auch tun.
Aber Erich, da muss man doch den Freund von Peter fragen, wieso hast du ihn nicht mitgenommen?
Ja. Genau. So, jetzt haben wir noch etwa gut 25 Minuten und ich möchte einfach noch was zurückführen auf das, was wir vorher angesprochen haben. Rolf Soiron hat es angesprochen mit dem Thema Syrien. Wir können sagen, wir haben in Syrien den großen Konflikt, wir haben in Jemen, wir haben die zerfallenen Staaten, wir haben in Irak eine Situation, die desolat ist, wir haben in Libyen eine katastrophale Situation. Und jetzt werde ich auch immer wieder, wenn ich Referate halte, gefragt, ja, wie geht's denn weiter, wie lange kann das noch gehen? Sieht jemand eine Möglichkeit, da rauszukommen? Arnold Hottinger, du kannst beginnen mit einem Land, mit Syrien oder das Ganze als Thema der Region auch auffassen, aber das interessiert nun einfach einmal sehr.
Ja, ich nehme an, dass Syrien und Irak ist nun eine Einheit und das muss irgendwie gemeinsam in den Griff kommen. Und ich nehme an, dass das schon zerfallen wird. Die große Frage ist, passiert was nachher? Also der IS, so wie er jetzt konstituiert ist, kann ein paar Jahre dauern, da ist der Druck der amerikanischen Bombardierungen, die ihn nicht sofort umstürzen wird, da ist die schlechte Armee von Irak, die ihn auch nicht sofort umstürzen wird, aber die inneren Probleme werden zunehmen. Es wird weniger Geld geben und es wird weniger leicht sein für diese IS-Leute der Bevölkerung zu sagen, ja, es geht euch ja gut. Es geht ihnen nämlich nicht gut und nur die Propaganda sagt das. Und das wird zunehmen. Also es wird schon problematischer werden. Und dann wird es auch wieder mal Aufstandsbewegungen geben, obwohl die nun sehr brutal niedergeschlagen werden. Aber die große Frage ist, was kommt nachher? Kann man zurückgehen zu einem Staat, eben zu einem Nationalstaat Syrien und einem Nationalstaat Irak? Oder muss man da sehen, ich meine, die amerikanische Politik ist neu in dem Sinn, dass sie sagt, wir wollen nicht zu tief eingreifen. Unter Bush sagte man, wir greifen tief ein und dann wird auch eine Demokratie entstehen, so wie das in Deutschland war. Das ist immer der Vergleich mit Deutschland da. Ich meine, deshalb auch die Entnazifizierung und die Entbaathierung und so weiter. Und das hat sich geändert. Also jetzt sagt man, die Völker selbst müssen es machen. Und wir können nur unsere eigene Sicherheit wahrnehmen, soweit es geht, und vielleicht dann eben doch sehr negative Prozesse abbremsen, dafür sorgen, dass die allmählich aufgehen. Nur auch da ist die Prognose sehr schwierig. Wir wissen ja nicht, was nach Obama kommt, ob die Politik wieder ändert, ob die Republikaner sagen, nein, wir müssen doch draufhauen. Durchaus denkbar. Iran kommt da noch dazu, die ganze Geschichte mit Iran. Also es ist voraussehbar, dass die einzelnen Strukturen wie IS oder Nusra oder was das ist, sich ausnützen, sich abnützen werden. Aber das heißt noch nicht, dass man zurückkehren wird zum Nationalstaat.
Reinhard Schulze, zu diesem Thema bitte.
Das, was wir dort erleben in der arabischen Welt, und Sie sind ja gar nicht so weit weg davon, das müssen wir mal vorstellen, nur ein bisschen übers Meer hinüber, dann sind Sie mittendrin. Wenn man sich dies anschaut, sieht man, dass eigentlich eine Riesenaufgabe da ansteht, auf drei Ebenen. Ich glaube, die politische Ebene ist die ehest zu beantwortende Ebene. Es werden sicherlich, Anna Tottinger hat es gesagt, nicht mehr die alten staatlichen Modelle, die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, im Nahosten eine Zukunft haben. Es werden neue Formen von staatlicher Organisation entstehen, föderative Strukturen werden entstehen, die vielleicht sehr viel stärker die politischen Interessen auch der Eliten vor Ort abbilden werden. Wie das Ganze organisiert sein wird, wird man dann sehen, aber ich glaube, da ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sehe ich eher auf der Frage, ob es gelingt, die Bevölkerung so zu befrieden, dass sie eine Zustimmung empfindet gegenüber jeglicher politischer Ordnung, die dann entstehen mag. Sei es ein Zentralstaat, sei es dezentrale Staaten, wie auch immer. Und da weiß man ja aus der Erfahrung, dass die Zustimmung wächst heute nicht mehr nur allein mit dem Bildungsstand, das ist eine ganz wichtige Kategorie, sondern auch mit der Möglichkeit am Konsum, so merkwürdig das klingt. Leute, die tatsächlich über Geld verfügen, um sich das einzukaufen, was auf dem globalen Markt heute als Angebote existiert, die sind sicherlich sehr viel eher bereit, eine soziale Ordnung zu akzeptieren, in der sie auch dann eine Art von Pluralität ausleben können. Und wenn man sich dann die Realität in der arabischen Welt anschaut, so sieht man, dass tatsächlich die Konsumfähigkeit einer großen, großen Anzahl von Bevölkerung nicht mehr gegeben ist. Sie haben einfach nicht mehr über genug, sie verfügen nicht über genug Geld, um das Versprechen, was sie als täglich mitgeteilt bekommen, dann irgendwie umsetzen zu können, um sich einfach einkaufen zu können. Und wie wichtig das ist, nur ein kleines Beispiel, als jetzt unter den alawitischen Gemeinden in Syrien eine große Unruhe entstand und manche Familien nicht mehr bereit waren, ihre Kinder in den Krieg für Bashar al-Assad zu schicken, da hat dann Bashar al-Assad entschieden, in Tartus, also gar nicht weit weg von ihm, das größte Kaufhaus zu bauen, was es überhaupt in Syrien gibt. Also eine Mall zu gestalten mit Millionen von Dollar, die das gekostet hat. Und dadurch durch den Konsum auch der lokalen Bevölkerung zu sagen, ja, wir garantieren, dass ihr all das auch einkaufen könnt, was es heute auf dem Markt gibt und die auch über das Geld verfügen wird, das zu machen. Und dadurch ist sozusagen über den Konsum eine Art von Reintegration gewährleistet worden. Nun ist aber es tatsächlich so, dass ein großer, großer Anteil der Bevölkerung an diesem Konsumverhalten nicht mehr teilnehmen kann und auch von der Weltgemeinschaft her eigentlich gar nicht mehr so positiv eingeschätzt wird, dass sie irgendwie eine Konsumfreudigkeit entwickeln könnten. Ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, für mich eine wirklich bemerkenswerte Zahl. Das heißt, die die Einschätzung der Werbeindustrie über die Konsumfähigkeit in der arabischen Welt. Und wenn dann festgestellt wird, dass die Konsumfähigkeit, sozusagen der Markt in der arabischen Welt insgesamt mit den, wie viele Millionen sind es jetzt, 300 Millionen möglichen Konsumenten, kleiner ist als der Schweiz. Das heißt, dass die Werbefirmen für die gesamte arabische Welt weniger an Werbung ausgeben als in der gesamten Schweiz, dann deutet das darauf hin, dass einfach weltweit die arabische Welt gar nicht mehr als ein Land, eine Region angesehen wird, die irgendwie wichtig ist, die für den Markt wichtig ist, die für den Konsum wichtig ist, die für Import, Export wichtig ist, bis auf bestimmte Bereiche der Softwareindustrie heute und auch der Öltechnologien und so weiter. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Das heißt, wenn ich eine Reintegration der Bevölkerung heute will, dann muss ich die Bevölkerung instand setzen, an dem Geschehen teilzunehmen, was diese Gesellschaft einfach braucht. Und das ist merkwürdigerweise heute eben weniger die Bildung, sondern vielmehr der Konsum. Man kennt ja diese ganze Ökonomisierung der sozialen Gefüge, die sind ja hinreichend bekannt. Und der letzte Punkt wäre neben der politischen, ökonomischen Integration wäre dann eine Art von kultureller Integration. Das ist, glaube ich, ein ganz schwieriger Punkt, denn hier kommt die Religion wieder rein. Hier müssen auch die Institutionen, die das religiöse Feld vertreten, die Verantwortung übernehmen, die sie als Religionsvertreter haben. Sie müssen verstehen, dass Religion ein sehr gefährliches Geschäft sein kann. Sie müssen auch Institutionen entwickeln, die es auch der Bevölkerung wieder in einem, dass sie der Bevölkerung ein sinnvolles, friedliches, gewaltloses Verhältnis zur Religion ermöglichen. Und hier die Verantwortung, hier ist die Verantwortung dieser großen Eliten gefragt. Und wenn ich mir dann anschaue, wie manche von den Institutionen in islamischer Bildung heute operieren, so denke ich mir, auch sie betreiben die Kopf-in-Sand-Steck-Politik. Und sie sind im Augenblick wenig bereit zu sagen, dass sie eine Mitverantwortung tragen an dem ganzen Desaster.
Werner van Reet. Ja. Zum Stichwort Bildung von Nationen. Es ist neulich im Rotbund Verlag ein Buch von einer italienischen Terrorexpertin veröffentlicht worden. Das ist, natürlich kann jeder sich Terrorexpertin nennen, aber das ist, was sie schreibt, ist, dass wir etwas im Vergleich zur Qaida sehen wir etwas ganz Neues beim Islamischen Staat. Die Qaida war dezentral, war überall da, war nirgendwo, das war so eine Guerilla-Organisation. Dann kam der Islamische Staat und sie sagt, der Islamische Staat ist ein Staat, ist eine Nation geworden, denn er verfügt über ein Territorium, verfügt über Einnahmenquellen, über ein Wirtschaftssystem, verfügt sogar über ein Rechtssystem, was für uns unakzeptabel ist, aber vielleicht für die Leute dort besser oder ebenbürtig zum Unrechtssystem vorher war. Ihre Schlussfolgerung ist, und da glaube ich, muss man nicht lange darüber diskutieren, dass der Westen mit diesem Staat verkehren muss, also verhandeln muss. Das ist insofern obsolet, weil dieser Staat nicht verhandeln will. Aber dass etwas Neues entstanden ist, dass es hier doch einen Nationalstaat im Entstehen ist oder bereits entstanden ist, das kann man doch eigentlich auch nicht sagen. Also das Ende des Nationalstaates sehe ich noch nicht so.
Arnold Hottinger, dann Reinhard Schulze zum Thema, bitte.
Ja. Was ist natürlich ein Nationalstaat? Ich glaube nicht, dass das die IS als ein Nationalstaat da ist. Sie wollen sich immer weiter ausdehnen. Ich weiß, sie sind ein islamischer Staat in dem Sinn, dass da ein Khalifa ist und der eigentlich den Anspruch erhebt, wie er sagt, oder wie Sie gehört haben, wir werden dann mal Rom erobern. Es war mal Rom, es war mal Konstantinopel, aber jetzt ist es also Rom. Und die Expansion ist eingebaut in diesen Nicht-Nationalstaat. Und schon darum ist es etwas anderes. Und schon darum ist es auch wahrscheinlich nicht lebensfähig. Es braucht die Ausdehnung.
Reinhard Schulze, bitte.
Schwierige Frage, eine sehr, sehr schwierige Frage, weil im Augenblick nicht klar ist, wie das Herrschaftsmodell, das der Islamische Staat in Anführungsstrichen darstellt, tatsächlich zu verstehen ist. Ob das wirklich so etwas ist wie staatliche Organisation und staatliche Macht, so wie wir es bislang kennen, oder ob da eine neue Form von Herrschaftsorganisation und Durchsetzungsgewalt entsteht, die wir bisher noch gar nicht kennen, die also eine Art von Macht und Gewalt darstellt, die nicht eigentlich mit den Kategorien mehr messbar ist, die wir bislang als Staat beschrieben haben. Es kann sein, dass tatsächlich der Islamische Staat irgendwann mal zu einer Struktur findet, die sich anpasst an das, was wir bislang kennen. Dass dann tatsächlich so eine Art von Staatsbildungsprozess sich herausbildet. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Islamische Staat, irgendwann mal wird das System kollabieren, ist nicht in der Lage, eine Art von Herrschaft aufzubauen, die plausibel ist für die Mehrheit der Bevölkerung vor Ort. Also, weil die Mehrheit der Bevölkerung vor Ort heute von einem Staat oder von einer staatlichen Macht mehr erwartet als das, was der Islamische Staat anbietet. Der Islamische Staat bietet an eine Art von Rechtssicherheit, in Anführungsstrichen natürlich, also im Rahmen, man weiß genau, was passiert, wenn man betrunken durch die Straßen läuft. Also in diesem Sinne Rechtssicherheit und er bietet eine Art von Schutz an. Aber viel mehr nicht. Also ein wirklicher Austausch von Solidarität, eine Rechtfertigung zunehmender individueller Freiheit kann dieser Staat nicht anbieten und das bedeutet, dass er irgendwann mal an mangelnder Zustimmung zerbrechen wird, weil er nicht mehr allein davon leben kann, den Terror auszuüben. Also wenn der Terror die einzige Legitimität der Macht ist, dann wird er irgendwann mal seine Raison verlieren. Das kann man natürlich noch machen, indem beispielsweise Stammesführer geköpft werden, weil irgendwelche Mitglieder des Stammes unbotmäßige Handlungen getrieben haben. Dann wird sozusagen der Stammesführer dafür verantwortlich gemacht, er wird geköpft. Das heißt, sein Nachfolger wird dafür Sorge tragen, dass die Angehörigen des Stammes nicht mehr unbotmäßig sich verhalten. Aber ein solches Terrorregime kann auf Dauer, glaube ich, nicht existieren, weil es einfach keine Zustimmung findet, weder national noch international.
Gibt es noch Fragen? Wir haben noch 10 Minuten, bevor wir die Kaffeepause einschalten. Rolf Soran, bitte.
Woher bekommt der Islamische Staat sein Geld?
Er hat eine Technik entwickelt, die der Region angemessen ist. Es begann mit Erpressungen in Mosul. Als sie noch nicht die Herrschaft in Mosul hatten, hatten sie schon ein mafiöses Erpressungssystem, wo man ziemlich viel Geld mit verdienen kann. Immerhin eine Großstadt und wenn der Bäcker nicht zahlt, dann geht seine Bäckerei in Flammen auf. Und das wurde gemacht schon vor der Eroberung. Und das ist auch wieder Geheimdiensttechnik gewesen, also diese mafiosen Angelegenheiten. Dann kam dazu das Erdöl, diese Erdölexporte. Das gibt auch, es gab eine Zeit lang, hat sehr viel Geld gebracht, jetzt versuchen die Amerikaner das abzubremsen. Die kritische Situation ist wahrscheinlich die Türkei. Die Türkei hat immer wieder geschmuggeltes Erdöl angenommen. Das kostet halt weniger, nicht wahr? Es kostet statt $100, kostet es nur $20. Und man macht ein Geschäft damit. Und es gingen also immer noch Kolonnen von Tankwagen nach der Türkei. Ob das wirklich aufhört oder nicht, ist nicht sehr, sehr, sehr durchsichtig. Im Moment wird gewählt in der Türkei, nicht wahr? Und nachher werden wir sehen, was Erdogan beschließt. Der Sultan Erdogan, der da gewählt wird. Aber das war also etwas. Und jetzt kommt alles Mögliche dazu. Sie haben eine wirkliche staatliche Steuerwesen. Alle Camions werden belastet. Und die Camions sind zufrieden. Früher wurden die ausgeraubt. Jetzt zahlen sie $20 und kommen durch und sind sicher. Aber die $20 gehen an die IS. Und so sind also, dann kommen die Gelder für die Geiseln. Die geköpft werden, das sind nur Geiseln, die nicht bezahlt haben. Und die Geiseln, die bezahlen, aber es ist ziemlich teuer, paar Millionen, die kommen raus. Die Franzosen haben gezahlt, die Engländer und die Amerikaner zahlen nicht und deshalb werden die geköpft. Aber also, das ist auch ein Geschäft. Und so gibt es einen Haufen Geschäfte, die gemacht werden, weil man weiß, man braucht das Geld und das wird dann verwendet und es wird dann auch besser bezahlt. Also die Kämpfer von IS verdienen mehr als die Kämpfer von Nusra oder die vielen anderen Gruppen, die es gibt. Die besten Solde werden bezahlt von IS, weil sie eine Buchführung haben und ein ein System haben, das da sorgt, dass Geld reinkommt, und sie haben ein Budget. Diese Sachen sind alle von den Geheimdiensten eingeführt worden. Und das macht dann auch, dass die eben gewisse Spezialisten sagen, ja, die sind schon ein Staat. Sie sind es aber noch nicht, weil eben diese Dimension der Expansion sehr wichtig ist. Wenn sie nicht mehr expandieren können, geht es alles nicht mehr. Sogar die Gelder von den Erpressungen, wenn der Bäcker die Bäckerei nicht mehr funktioniert, dann ist dem Bäcker egal, ob sie in Flammen aufgeht oder nicht. Es gibt weniger und weniger Bäckereien, die noch funktionieren. Aber sie haben am Anfang sehr viel Geld gemacht, dann kam das Geld, was sie aus der Bank holten. Die Bank von Mosul hatte ein paar, ich weiß nicht, Milliarden, ich will nichts Falsches sagen, aber es waren sehr große Summen, die sie dort einfach abgeholt haben. Dann kommt die Gelder für die Häuser, also die Christen, die weggehen, und das sind die meisten, die wenigsten wollen Simmis werden, also dort, die zahlen auch, als Simmis zahlen sie eine Sondersteuer, nicht wahr? Aber wenn sie weggehen, dann verfällt ihr Haus und das übernimmt der Staat, und das ist dann auch wieder Geld. Also die ganzen Minderheiten werden besonders geschöpft.
Ein Zusatz?
Das ist schon eine sehr skurrile Situation. Und Arnold Honecker hat jetzt sozusagen die ganzen Finanzquellen und Möglichkeiten ja schon sehr gut beschrieben. Es gibt eine Ebene, die ich nicht verstehe. Das trifft sicherlich auf jede Mafia-Organisation, auf jede solche skurrilen Verbände zu. Dass sie abhängig sind tatsächlich von dem Funktionieren einer Wirtschaft jenseits ihres eigenen Systems. Das heißt, sie sind abhängig von etwas anderem. Für mich immer am deutlichsten erkennbar beim Telefonieren. Also wenn der Islamische Staat telefoniert, dann telefoniert er auf Rechnung von Syrtel, also vom syrischen Telefonkonzern, das wiederum Rami Makhlouf gehört, das also dem Bashar al-Assad-System gehört. Das heißt, sie müssen ja ihre Rechnung für die Nutzung des Nahtels nach Damaskus überweisen. Sonst könnte ja einfach das Damaskus sagen, jetzt wird der Transponder wird jetzt abgestellt und jetzt haben sie keine Signale mehr und deshalb kriegen sie keine Leitung mehr. Aber das heißt, es gibt noch so etwas wie eine über das ganze Konfliktsystem drüber liegende Form von ökonomischem Interessensgeflecht, das funktioniert, sodass man miteinander telefonieren kann. Man kann Videokonferenzen von Raqqa nach Syrien, nach Irak machen, nach Mosul machen. Also alles das funktioniert, und das funktioniert eben mit einer Form von Interessenverflechtung, die jenseits der ganzen Konfliktsituation liegt. Und das ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, da habe ich keine Ahnung, aber ich sehe wohl, dass der ökonomische Zugriff auch des Islamischen Staates eben davon abhängt, dass er erfolgreich auf dieses dahinterliegende ökonomische System auch zugreifen kann. Und solange das funktioniert, solange er da seine Verbindungen hat, solange da nicht ausgetrocknet wird, verfügt er über seine Möglichkeiten der Reproduktion, und die nutzt er ja schamlos und datenlos aus, so ähnlich auch wie jede Mafia-Organisation in irgendeinem europäischen Land.
Also noch ein Faktum, die Staatsangestellten, die schon unter Assad angestellt waren, die beziehen weiterhin ihre Gelder aus Damaskus, aber sie müssen immer reisen. Also die müssen irgendeine Bank finden, die noch von Damaskus abhängt, und dort holen sie ihre Gelder ab und dann reisen sie wieder zurück und unterrichten oder was immer sie tun. Nicht wahr? Die gibt es auch noch, und die werden immer noch von Damaskus bezahlt. Warum das so ist, ja eben, das sind Geflechte.
Gut, eine letzte Frage noch vor der Pause. Hat noch jemand die letzte Frage? Dann habe ich sie nämlich aufnehmend, das, was Arnold Hottinger vorher gesagt hat. Eine Grundfrage besteht ja darin, eingreifen oder helfen oder sich einmischen von außen, ja oder nein, oder die Region quasi sich selbst überlassen. Diese Stimmung kommt ja mehr und mehr auf in Westeuropa, zumindest sagt, ach, die haben das selber angerichtet, sollen sie es doch auch selber lösen. Reinhard Schulze, wie lautet deine Meinung dazu?
Ich war schon damals der Meinung, gerade bei dem großen Giftgasangriff des syrischen Regimes in den Vororten von Damaskus, dass da tatsächlich eine rote Linie übertreten worden ist, die moralische Haltung des Westens einfach berührt. Dass in dem Moment etwas, was international geächtet worden ist, nicht geahndet wurde, sondern stattdessen mit einer merkwürdigen Form von, ja, das darf aber nicht nochmal passieren, Haltung eingegangen ist und wir werden euch helfen, dass das nicht mal nochmal passieren kann, was trotzdem nochmal passiert ist. Da ist, glaube ich, eine moralische Haltung zusammengebrochen, die hätte noch ermöglicht, legitim in den Konflikt einzugreifen und legitim auch dafür Sorge zu tragen, dass dieses Regime gestürzt wird und dass eine alternative Ordnung sich hätte dort aufbauen können. Ich glaube, die Zustimmung in der arabischen Welt für einen solchen Akt wäre damals sehr, sehr groß gewesen. Das ist nicht passiert und seitdem ist im Grunde gar nichts mehr passiert. Seitdem ist auch der Westen vollkommen ratlos, weil er nicht mehr weiß, wie er jetzt mit dieser Situation umgehen kann, welche Möglichkeiten dort noch bestehen. Ich habe auch überhaupt keine Vorstellung, welche Handlungsmöglichkeiten dem Westen hier noch zur Verfügung stehen. Ich glaube aber, jeder Versuch, eine Art von zu einem diplomatischen Revival mit dem System al-Assad zu konfigurieren, also eine Art von Realpolitik aufzubauen, würde die Position des Westens und Europas in der arabischen Welt noch weiter schwächen, dass ich glaube, dass das keine produktive Lösung wäre.
Arnold Hottinger?
Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist richtig, dass Obama gesagt hat, es ist zu riskiert, noch einmal einzugreifen. Vor allem, wenn man weiß, wie unfähig die Leute sind, eine orientalische Gesellschaft dann aufzubauen. Zusammenschlagen, das wäre schon gegangen, aber es wäre dann eben ein zweiter Irak geworden. Und das hat wahrscheinlich Obama gesehen, oder seine Berater haben das gesehen und haben deshalb gesagt, gut, also wir gehen auf die Idee der Russen ein und das Gas wird abtransportiert, aber wir greifen nicht ein, trotz der roten Linie, nicht wahr? Das war die rote Linie. Das ist nun einmal so. Ich glaube, es ist vorbei. Es wird nicht mehr passieren, dass wir wie im Irak eingreifen und versuchen, da etwas wiederherzustellen, was oder unseren Vorstellungen entsprechend zu konfigurieren. Damals war die Idee mit Irak, nicht, es gibt da eine Musterdemokratie und die wird sich dann ausdehnen über den ganzen Nahen Osten und überall wird es Musterdemokratien geben. Wir machen das jetzt. Und diese Fehlkonstruktion ist erkannt und wird nicht noch einmal passieren. Man muss sagen, es gibt auch Somalien. In Somalien ist nun seit zig Jahren, 30 Jahren oder sowas, ein Nichtstaat da. Und niemand greift wirklich ein. Auch da gibt es so kleine Pflasterchen. Man bezahlt afrikanische Truppen, sich dort breit zu machen. Aber die sind also auch Teil der Troubles, Teil der Unruhen, eher als Teil der Lösung. Aber eigentlich schimmert dieser Somalien vor sich her und niemand kümmert sich drum. Und es könnte sein, dass eben auch der ganze Nahe Osten eine Zeit lang so vor sich her kocht oder brodelt und niemand kümmert sich drum. Da gibt es gewisse Linien. Erstens darf es nicht übergreifen auf Europa. Wir wollen das verhindern. Das wird versucht, ob das geht oder nicht. Andere Frage. Und dann zweitens immer noch das Erdöl. Ja, wir wollen dafür sorgen, dass das Erdöl fließt, nicht wahr? Aber das ist auch im Abklingen eher als im Aufstieg. Denn die Welt wird ja kaputt gemacht mit dem Erdöl. Mit der Zeit merkt man es dann.
Vielen Dank. Mit diesen eher skeptischen, ich würde sagen leicht oder pessimistischen Worten beenden wir diesen allerersten Teil dieser Runde. Wir gehen zum Café. Herzlichen Dank, Rainer Tholze nach Bern. Wir hören und sehen uns wieder. Wunderbar. Vielen Dank. Und bei uns geht es weiter um wie viel Uhr?